Gut. Ich begrüße Sie sehr herzlich heute Abend zur Ringvorlesung Sozialmaschinen zur Philosophie der informellen Technisierung. Vorab zwei knappe Ankündigungen. Zum einen, Sie finden ab jetzt die ersten Ringvorlesungen, die ersten beiden Sitzungen im Netz. Hier steht die URL. Wir werden die Tafel später nochmal hochziehen, den Beamer aushaben, dann können Sie es besser lesen. Aber Sie können sich schon mal notieren, soweit es gut lesbar ist. Wenn nicht, fragen Sie uns noch einmal. Zweite Ankündigung, Eva Illouz war für heute Abend zunächst vor einigen Wochen mal angekündigt. Die ist heute Abend bei Shimon Peres, wie wir gehört haben, konnte deswegen nicht kommen. Wir freuen uns aber umso mehr, dass wir mit Christiane Funken einen Vortragenden aus Berlin gewonnen haben. Christiane Funken ist dort Professorin für Soziologie und ihre Forschungsgebiete liegen in der Kommunikationssoziologie, der Organisationssoziologie, der Technik- und Wissenschaftsforschung sowie in der Geschlechterforschung. Wenn Sie sich bei den wirklich zahlreichen Projekten, die Frau Funken verfolgt, einmal umsehen, dann werden Sie feststellen, sie verbindet insbesondere diese vier Bereiche, also Kommunikations-, Organisations-, Geschlechter- und Wissenschaftstechnikforschung originell miteinander. Ich nenne einmal zwei Forschungsprojekte aus diesem Zusammenhang. Zum einen, wie wandelt sich Kommunikation in Unternehmen durch Medien? Und zum anderen, wie wandelt sich insbesondere die Kommunikationsstrategie hinsichtlich der Sichtbarmachung der eigenen Leistung, wenn mehr und mehr Kommunikation in Unternehmen technisch vermittelt ist? Wie wird die eigene Leistung dann in den Medien zum Ausdruck gebracht? Anderer Zusammenhang, gibt es dort Karrierehindernisse oder Karrierechancen für Frauen, wenn Kommunikation digital vermittelt ist? Frau Funken hat sich im Weiteren mit der Anforderungsanalyse bei der Entstehung von Software beschäftigt oder aber auch mit der Raum- und Körperwahrnehmung in elektronischen Netzen. Und das möchte ich hier kurz erwähnen, in einem Projekt zusammen mit Martina Löw, die hier Professorin für Soziologie ist. Einige Publikationen möchte ich aus diesem Bereich kurz nennen. Zum einen von 2009 Netzwerke als Unterstützungsinstrument für Existenzgründung. Zweitens interessanter Titel Hacker aus dem Band Dieven, Hacker, Spekulanten von Stefan Möbius und Markus Schröer. Zusammen mit Ingo Schulz-Schäfer Digitalisierung der Arbeitswelt zur Neuordnung formaler und informaler Prozesse in Wirtschaftsunternehmen. Oder mit Elrich zusammen Liebeskommunikation in Datenlandschaften, in einem Band von Schröer, Der Körper im Internet, oder in einem Band von Sibylle Krämer herausgegeben, über die Wiederkehr des Körpers in elektronischer Kommunikation. Christiane Funken wird heute Abend über die Mediatisierung der Arbeitswelt sprechen. Ich freue mich schon sehr auf Ihren Vortrag.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich ebenfalls sehr, dass ich jetzt hier sein darf und ein, finde ich, vergleichsweise neues Forschungsthema vorstellen möchte, was sich nicht zuletzt durch die Entwicklung der Arbeitswelt, wo ich gleich darauf eingehen werde, auch erst als Forschungsthema etablieren konnte, beziehungsweise sich zu etablieren hat. Wie ich der Meinung bin, bisher war es nämlich so, dass sich die Kommunikations- oder Medienforschung vergleichsweise wenig um Organisationen gekümmert hat, Kommunikation in Organisationen. Es gab natürlich die Klassiker Unternehmenskommunikation, aber das war so Top-Down oder PR. Umgekehrt hat die Organisationsforschung sich wiederum vergleichsweise wenig und selten mit Mediatisierung oder Einsatz von Medien und Kommunikation beschäftigt. Wenn, dann gab es eher die Frage nach Technik in Organisationen. Und ich bemühe mich jetzt in dieser Problemskizze, die ich hier mit Ihnen durchgehen möchte, mal einen Zusammenhang herzustellen zwischen den Fragen, was heißt Kommunikation in Organisationen? Welchen Wandel, haben wir da einen Bedeutungswandel von Kommunikation in Organisationen durch den Wandel der Arbeitswelt zu verzeichnen? In einem nächsten Schritt möchte ich darüber reden, was es jetzt bedeutet, wenn diese Kommunikation, die sich ja geändert hat, eine mediatisierte Kommunikation in Wirtschaftsorganisationen ist. Und mein Fazit wird dann ein Nachdenken über den Eigensinn der Anwendermilieus sein. Zunächst komme ich aber zu meiner Einleitung, um Ihnen ein wenig das Problemfeld zu beschreiben, mit dem ich mich hier beschäftige. Das Bemühen um eine treffende Kennzeichnung der spätmodernen Weltgesellschaft und ihrer zukunftsträchtigen Entwicklungen hat den Begriffen Informationsgesellschaft und Wissensgesellschaft eine Hochkonjunktur beschert. In ihnen verdichten sich Beobachtungen zu der Grundannahme, dass Information und Wissen zunehmend Basis und Stoff für alltägliches, technisches, politisches und auch wirtschaftliches Handeln ist. Insbesondere in der Arbeitswelt machen wissensbasierte Geschäftsprozesse und Beziehungen einen Großteil des wirtschaftlichen Handelns aus. Einerseits generieren der verstärkte Wettbewerb, rascher technologischer Wandel, fortschreitende Internationalisierung, Individualisierung der Kundenorientierung und sich ständig ändernde gesetzliche Vorschriften und Regelungen ein gesteigertes Informations- und Kommunikationsbedürfnis bei den Unternehmen, bei ihren Kunden und bei ihren Lieferanten. Andererseits bewirken aber neue Arbeits- und Organisationsformen wie Projektifizierung, wie Subjektivierung, wie die neue Metapher des Arbeitskraftunternehmers, die zunehmend den Begriff des Arbeitnehmers ablöst, kontrollierte Autonomie. Also diese Veränderung der Arbeits- und Organisationsformen, die zunehmend den tayloristischen Organisationsnexus ablösen, ebenfalls einen erhöhten Kommunikationsbedarf. Information und Wissen werden also fortan neben Kapital und Arbeit als zusätzliche Ressource aufgefasst. Es wird in Wissen investiert und Wertschöpfung wird durch Wissen erzeugt. Zur Erreichung der Unternehmensziele und auch aus Gründen des karrierestrategischen Selbstmarketings, was Sie eben erwähnten, muss das Wissen aber nun systematisch verbreitet werden, sonst bleiben Innovationen, neue Einsichten und Ideen wirkungslos. Die Ressource Wissen ist also nicht allein auf kognitive Bestände zu reduzieren. Vielmehr gilt es, die notwendige Prozesshaftigkeit und die kommunikative Zirkulation der Wissensverarbeitung im organisatorischen Zusammenhang einzubeziehen. Generierung und Erzeugung von Wissen setzen entsprechend, ich wiederhole es nochmal und betone es, soziale Kommunikation voraus und diese soziale Kommunikation ist mediatisiert. Das heißt also, bei der Betrachtung von betrieblicher Kommunikation in Zeiten von Medienpluralismus und Digitalisierung sind zwei Aspekte ein und desselben Transformationsprozesses zu unterscheiden, nämlich erstens ein genereller Bedeutungswandel von Kommunikation in Arbeitsorganisationen, ich werde es gleich etwas näher ausführen, und zweitens vollziehen sich diese veränderten Kommunikationsvorgänge, ihre Beziehungen, ihre Inhalte mediatisiert. Hierbei sind die internen Informationsbeschaffungs- und Wissensgenerierungsprozesse so komplex geworden, dass sie durch organisationale Reglements kaum oder mitunter gar nicht mehr zu steuern sind. Dies hat einerseits zur Folge, dass die Störanfälligkeit von Unternehmen heute primär in der Unterbrechung, dem Ausfall und der fehlgeleiteten Vernetzung und Verteilung von Wissen als Ergebnis von Kommunikationsprozessen liegt. Andererseits verbindet sich mit einem weitgehend ungesteuerten, unkontrollierten und mitunter unkontrollierbaren Kommunikationsprozess ein innovatives Potenzial, das der Versumpfung oder dem für Login-Prozesse typischen Reduktionismus in Organisationen entgegenwirken kann. Kommunikationsmedien, das nutzt überhaupt nichts, müssen also ins Blickfeld der Medien- und Organisationsforschung genommen werden, weil sie einerseits für Innovation und Fortschritt stehen, andererseits aber bestimmte organisationsinterne Probleme verstärken, wenn nicht sogar sozusagen neu erfinden oder hervorbringen können. Ich komme nun zu meinem ersten oder zweiten Punkt, Kommunikation in Wirtschaftsorganisationen. Es ist mir wichtig, hierüber erstmal zu reden, denn Kommunikation in Organisationen ist eine andere Kommunikation als die private Kommunikation. Sie findet nämlich in einem Umfeld statt, das durch eine hohe Regeldichte bestimmt ist und sich an sehr spezifischen, bestimmten Zielvorgaben zu orientieren hat. Das tut sie, sie ist formalisiert, um Organisationsmitglieder von Interpretationsleistungen zu entbinden. Und sie erfolgt nach bestimmten Regeln und über festgelegte Kommunikationswege und Formen, die dann wiederum die Kommunikation berechenbar macht und die für Unsicherheitsreduktion sorgt. Gleichwohl stehen sich formale Kommunikationswege und bilden sich informelle Kommunikationswege und Kommunikationsstile heraus, um die geforderten Zielvorgaben überhaupt erreichen zu können und gegebenenfalls auch Subziele zu verfolgen. Im traditionellen Unternehmen galten nun formale und informelle Kommunikationsweisen als je eigenständige und geradezu unvermischbare Typen. Wobei in formalen Organisationen informelle Strukturen geradezu als Störfaktoren galten. Das hat damit zu tun, dass das Verständnis von Organisationen eben aus traditioneller Sicht ein Verständnis war, wo Organisation oder die Unternehmung als zweckrationale, streng hierarchisch gegliederte Einheit zu verstehen war, also ein arbeitsteilig gefasstes Mittel zu erreichen bestimmter Ziele. Und die Kommunikation, die dann in diesen Organisationen stattfand, war so ausgerichtet, dass sie effektiv zu sein hatte, ausschließlich der Zielerreichung zu dienen hatte und kontrolliert sein musste. Freilich kam es aber auch hier schon zu Grenzüberschreitungen, die zeigten, dass Kommunikation im Arbeitsalltag nur sehr selten trennscharf eben getrennt ist oder zu organisieren ist, und in neueren Management-Theorien wird das auch absolut aufgegriffen. Die zunehmende Differenzierung der Unternehmen in immer mehr Teilsysteme, Dezentralisierung, Verflachen der Organisation, Modularisierung, Projektifizierung, welche Begriffe es da immer gibt, und die Internationalisierung der Geschäftsprozesse und der Geschäftsbeziehungen bewirken also jetzt, dass der Kommunikationsbedarf exponentiell wächst. Die Organisation, die Neuorganisation, die Neugestaltung aufgrund ökonomischer Anpassungszwänge und die veränderten Produktionsprozesse machen Kommunikation intensiver, machen Arbeit kommunikationsintensiver. Dennoch wird der Kommunikation zumeist lediglich eine arbeitsbegleitende Funktion zur Verständigung und Koordination der verschiedenen Funktionsbereiche zugedacht. Kommunikation gilt aus einer eher traditionalistischen Sicht von Organisation letztendlich eher als Zeichen für schlechte Organisation. Denn wenn der Laden läuft, muss nicht kommuniziert werden. Wie gesagt, die traditionalistische Sichtweise. Die Kommunikation wird so für die Bewältigung dispositiver Aufgaben benötigt, nicht aber für die Durchführung der Arbeit selbst. Dieser vermeintlichen Tatsache kommt aus organisationstheoretischer Perspektive gerade deshalb besondere Bedeutung zu, weil die Organisationstheorie in der Frage, welcher Einfluss sich in Organisationen auf welche Weise strukturell niederschlägt, in Abgrenzung zu positivistischen Ansätzen, davon ausgeht, dass unternehmensrelevantes Wissen nicht unübersetzt, quasi 1:1 anrechenbar ist. Erst die spezifischen Vermittlungsleistungen der Organisationsmitglieder ermöglichen es, das für das Unternehmensziel notwendige Wissen zu transformieren und innerhalb des Unternehmens durch Interaktionen und Aktualisierungen im Vollzug kommunikativ zu erzeugen. Wissen ist dabei weder für alle Unternehmenssegmente gleichermaßen relevant, noch ist, ausgehend von der Komplexität der Organisation und seiner Umwelt, der Grad seiner Bedeutung schlicht ablesbar. Vielmehr müssen Organisationsmitglieder zum einen eine aktive Filterleistung erbringen, indem sie relevantes Wissen von irrelevantem Wissen aus ihrer Perspektive trennen und Komplexität reduzieren. Zum anderen übersetzen bzw. transformieren sie auf diese Weise Wissen in Sinn für das Unternehmen und führen das Wissen einer rationalen sowie effektiven Verarbeitung zu. Sie stellen also Wissen kommunikativ als Entscheidungsgrundlage bereit. Damit ist Kommunikation immanenter Bestandteil der Arbeit. Denn auf allen Ebenen der Organisation werden Informationen gefiltert und im Lichte systemspezifischer oder subsystemspezifischer und persönlicher Perspektiven ausgewählt und verdichtet. Auf allen Ebenen werden Unsicherheiten absorbiert, das heißt eindeutige Schlussfolgerungen aus mehrdeutigen Informationen gezogen und kommuniziert. Kurz gesagt, Organisation wird in und mit Kommunikationsprozessen regelmäßig gemacht. Gleichwohl stellt sich dieser Aspekt von Kommunikation weitgehend als verdeckte Realität dar, die kaum oder nur zögerlich betrachtet wird. Lassen Sie mich noch mal sagen, der Wandel der internen Kommunikation, hier noch mal zusammengefasst, wird durch die Ablösung materieller durch immaterielle Wertschöpfung hervorgerufen und die zunehmende Differenzierung der Unternehmen in immer mehr Teilsysteme bewirken, dass Kommunikationsbedarf in Arbeit immer wichtiger wird. Das Wichtige aber für uns ist jetzt, dass nicht das vielfach Neue nur darin liegt, dass in postheuristischen Organisationen Arbeiten gleich Kommunikation ist, sondern dass diese Kommunikation mediatisiert wird. Und diese Kommunikation, die mediatisiert ist, müssen wir als moderne Schlüsselqualifikation begreifen, denn sie spielt eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung und Generierung von Wissen. Sie ist Voraussetzung für Kooperation und Koordination. Sie ermöglicht erst Projektarbeit, erst recht, wenn sie raumzeitlich getrennt ist. Sie vermittelt zwischen Unternehmenssegmenten, zum Beispiel zwischen Vertrieb und F&E. Da liegen oft Welten dazwischen, weil die Mindmaps und die Arbeitsziele völlig unterschiedlich sind und teilweise überhaupt nicht zusammengebracht werden. Sie fördert Mitarbeiterinnen, Motivation und Vertrauensbildung und bindet Kunden und Kundinnen. Ich hatte nun gesagt, dass aufgrund der zunehmenden Spezialisierung und der verteilten Arbeitsweise in Organisationen Medien notwendig sind und die Kommunikation mediatisiert erfolgt. Das heißt Intranet, Internet, E-Mails etc., Wikis, Social Networking Systems und so weiter und so fort unterstützen die Mitarbeiterinnen bei ihrer Arbeit, ihre raum- und zeitübergreifende Arbeit zu koordinieren, die eigene Expertise im Unternehmen zu lokalisieren, den Kontakt mit Kolleginnen zu pflegen und den Überblick über Entwicklungen im persönlichen Netzwerk zu bewahren. Das heißt, wenn wir uns heute eine Medienlandschaft in Unternehmen anschauen, dann wird oft gesagt, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin im Unternehmen bis zu 9 Medien pro Tag benutzt. Und es hört sich erstmal irgendwie relativ irritierend an, ist aber eigentlich gar nicht, wenn wir auch unsere eigenen Arbeitsformen mal ein bisschen gucken, mit welchen Medien wir insgesamt arbeiten. Das heißt, ich greife nochmal meine These der Einleitung auf. Die Störanfälligkeit von Unternehmen liegt vor dem Hintergrund dieser gewandelten Kommunikation, die obendrein mediatisiert ist, primär in der Unterbrechung, dem Ausfall und der fehlgeleiteten Vernetzung und Verteilung von Wissen. Hierbei müssen wir jetzt aber bedenken, dass dieses Wissen Ergebnis von Kommunikation, kommunikativen Prozessen ist. Das wird gleich nochmal wichtig werden für uns, deswegen wiederhole ich so oft. Und ineffiziente Kommunikation und Kommunikationsprozesse verursachen massive Koordinations- und Motivationsprobleme. Das heißt, Koordinationsprobleme entstehen, wenn MitarbeiterInnen wesentliche Informationen über ihre Ziele, Aufgaben und Arbeitsschritte im Wirtschaftsprozess fehlt. Motivationsprobleme resultieren wiederum aus Koordinationsdefiziten oder aber aus mangelnden Informationen und Interessenskonflikten. Koordinations- und Motivationsprobleme sind also Probleme des Nichtwissens, denn dieses Nichtwissen bildet Kommunikationsbarrieren und Dysfunktionen. Das heißt, es entstehen Wissensinseln. Es werden unternehmerische Subkulturen gefördert. Wissensbarrieren schaffen Misstrauen. Sie produzieren Missverständnisse. Sie bewirken Fehlentscheidungen, blockieren persönliche Karrieren und wahrscheinlich bei genauer Analyse, das werden wir später nämlich noch hören, ist diese Liste fortsetzbar. Lassen Sie mich hierzu nur in Bezug auf die E-Mail-Kommunikation, die wir alle nun wahrscheinlich sehr gut kennen, einige konkrete Beispiele nennen aus eigenen Untersuchungen und aus internationalen Untersuchungen. Zunächst mal zu einigen Untersuchungen. Ich habe in mehreren großen Unternehmen in den letzten Jahren Untersuchungen durchgeführt, was speziell diese E-Mail-Kommunikation und die Strukturen des Unternehmens und das, was sie an Tools anbieten und so weiter und so fort, untersucht. Und da habe Interviews geführt, Gruppendiskussionen geführt und Fragebogen verteilt. Und das allgemeine Ergebnis hier in Deutschland, 30-40% der E-Mails gelten als Schrott. Werden erst gar nicht geöffnet und verbleiben im Netz. Das ist unglaublich teuer für die Unternehmen. 50% der Mitarbeiterinnen konstatiert, die Übersicht über wichtige und unwichtige Informationen verloren zu haben. Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten beklagt einen negativen Einfluss auf das persönliche Zeitmanagement. Und die fehlende Moderation und Wartung der Tools verursachen Vervielfachung der Speicherbelastung und aufwendige Suche nach Informationen oder abgelegte Daten. Diese Ergebnisse kann ich jetzt nochmal durch internationale Studien bestätigen. Das heißt, die Arbeitsunterbrechung nur durch E-Mail und elektronische Kommunikation kostet allein die US-Wirtschaft 650 Milliarden Dollar pro Jahr. Fast ein Drittel des Arbeitstages werden von Unterbrechungen durch nicht dringende oder unwichtige Dinge, eben zum Beispiel E-Mails, verschwendet. Und pro Tag und Mitarbeiterin werden mindestens zweimal Informationen in gespeicherten E-Mails gesucht. So eine Suche dauert mindestens 3 Minuten. Das sind alles Kostenfaktoren der Energie, der Motivation der Mitarbeiterinnen selber oder des Unternehmens. Von Seiten des Unternehmens. Die letzte Folie zu diesen Ergebnissen. Die Suche nach E-Mails kostet die Firmen jährlich über 10 Milliarden Euro, teilweise ältere Daten jetzt. Insgesamt wird eine Arbeitsstunde pro Tag mit Informationssuche vergeudet. Wahrscheinlich werden einige von Ihnen, genauso wie ich selber, mich auch wiedererkennen bei einigen Aspekten. Fast die Hälfte aller E-Mails sind völlig irrelevant für die tägliche Arbeit. 72% der Mitarbeiter unterbrechen ihre aktuelle Arbeit permanent, wenn eine neue E-Mail eintrifft. In irgendeiner Studie hieß es, in den Unternehmen beginnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle 9 Minuten mit einem Arbeitsprozess neu. Sie werden permanent unterbrochen und müssen dann immer wieder neu starten, um reinzukommen. Für unsere Branche kaum denkbar. Deswegen bleiben wir manchmal zu Hause und schalten alles ab, damit wir denken können. Bis 2011 wird sich die Menge digitaler Informationen verzehnfachen im Vergleich zu 2006. Trotz dieser markanten Dysfunktionen, die permanent zu aktualisieren sind, die permanent zu erweitern sind und die nicht geringer werden, glauben Sie es nicht, sondern die wirklich anwachsen, wird der Einsatz moderner Medientechnologien, ich bin jetzt beim dritten Punkt, Mediatisierung, beziehungsweise die Mediatisierung im Wirtschaftsunternehmen unter dem Aspekt technologischer Effektivitäts- und Effizienzsteigerung von Arbeits-, Betriebs- und Entscheidungsabläufen betrachtet. Also gerade also in den Unternehmen selber ist wirklich oft zu beobachten, jeder setzt SAP ein und so weiter und so fort. Es werden neue Systeme, neue Infrastrukturen bereitgestellt. Es ist letztendlich auch ein ökonomischer Zwang und ein wirtschaftlicher Zwang und ein Wettbewerbszwang. Aber das Ganze geschieht ausschließlich unter Nutzungs- und Steuerungsaspekten, bei der die technische Beherrschbarkeit, Prognosefähigkeit, Planung und Verteilung von Wissen im Vordergrund steht. Mit einer solchen Perspektive aber wird stillschweigend unterstellt, dass auch Soziales mittels Medientechnik optimierbar sei. Beziehungsweise, dass die Kommunikationsprozesse der Organisationsmitglieder durch die Bereitstellung technischer Infrastrukturen einem reibungslosen Informationsfluss zugeführt werden können. Außerdem bleibt der permanente Wandel von Anwendungs- und Nutzungsmustern unberücksichtigt, der besonders bei Kommunikationsmedien, also bei der Technisierung von symbolischen Prozessen zu beachten ist. Darüber hinaus verweisen medientheoretische und wissenssoziologische Überlegungen darauf, dass durch den Einsatz der Medien Wissen nicht nur einfach abgebildet wird und unabhängig von raumzeitlichen Bedingungen sekundenschnell transferiert werden kann, sondern immer als mediales Wissen rekonfiguriert wird. Das heißt, unter diesen Bedingungen ist es für die Unternehmen letztendlich, jetzt aus unserer kritischen Perspektive, wichtig, darüber nachzudenken, wie können sie für das Unternehmen selber, für die Unternehmen, für die Organisation selber relevantes Wissen generieren. Gerade unter Bedingungen der Fluktuation beteiligter Personen und bei raumzeitlich verteilter Arbeit, Projektifizierung, Internationalisierung etc., muss das also gesteuert werden, müssen Vorkehrungen getroffen werden. Es ließen sich jetzt zwei Positionen zur Wissensgenerierung in Organisationen vorstellen. Polar. Das eine ist die Verregelung, das heißt, das wäre die Bändigung der kommunikativen Wissensproduktion unter harten Effizienzkriterien durch Formalisierung und Management und gezielten Steuerung. Das ist natürlich eine Sache, die muss man sich genau überlegen, weil das doch massiv schnell zu Versumpfungen und Lock-in-Problemen führen kann, zu Reduktionismus und völliger Bändigung gewisser Maßen von Kreativität. Das heißt, das Gegenteil wäre die Innovation, das heißt, dass man Wissensproduktion in ungeregelten, informellen Prozessen den freien Lauf lässt, damit Quellen innovativen Wissens und Problemlösungskapazitäten freigesetzt werden und Kreativität freisetzen können. Aber auch dieser schöne Ansatz ist ein bisschen problematisch für Unternehmen, die unter Zeitdruck stehen, und die sehr schnell Wissen generieren müssen und das sozusagen bändigen müssen. Außerdem kommen wir jetzt in der Forschung mit einem wissenssoziologischen Argument dazu, weil wir sagen, erstmal ist Wissen, ich habe es jetzt glaube ich fünfmal schon wiederholt, Ergebnis kommunikativer Prozesse. Und dieses Wissen ist nicht speicherbar, sondern subjekt- und kontextabhängig. Die Frage ist also, ist es überhaupt managebar? Und das ist für uns jetzt sehr wichtig, Kommunikationsformen von Wissen sind durch organisationale Sozialisation eingeübt und im organisationalen Handlungsrahmen innerhalb der Unternehmenskultur etc. erprobt und dort auch verankert, stabilisiert. Das heißt, man weiß, wie man etwas tut. Sie möchten jetzt gerne was sagen? Weil Wissen immer, so würde die Wissenssoziologie argumentieren, Subjekt, also das, was Sie abspeichern und vermitteln, sind Informationen. Und wie das dann subjektiv verarbeitet wird und im Kontext verarbeitet wird, das ist dann sozusagen das Wissen. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber diskutieren? Gut. Wir waren jetzt bei den Kommunikationsformen in Organisationen und diese Kommunikationsformen sind nicht rein individualistisch, oder per se generalisiert, sondern sie sind in Organisationen in spezifischen Unternehmenskulturen, teilweise in Abteilungskulturen etc. sozialisiert und habitualisiert und verankert. Man weiß, wie man etwas tut. Und nun haben wir das Problem, dass der Einsatz der neuen Medien in Unternehmen ein massiver Eingriff in diesen Handlungsrahmen ist, in das etablierte organisationale Gefüge. Und es erschüttert den Handlungsrahmen, den die Akteure ja gewohnt sind, massiv und konfrontiert sie genau genommen mit veränderten Kommunikationsbedingungen. Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich eine Kündigung persönlich ausspreche, per E-Mail verschicke oder am Telefon oder mit einem formalen Brief. Als simpelstes Beispiel. So, und ob schon die Implementation der Medien ein massiver Eingriff in diese etablierten Strukturen, in den etablierten Handlungsrahmen, der allerdings sehr oft sehr unbewusst abläuft, dennoch erfolgt die Implementierung neuester Medientechnologien zunächst mal technikzentriert und die Nutzung wiederum von Seiten der Akteure erfolgt in der Regel intuitiv und unabhängig von ihrer sinnvollen Anwendung. Das heißt, weil Kommunikation vornehmlich als Arbeit begleitend wahrgenommen wird in traditionellen Organisationsverständnis, gilt sie auch nicht als steuerungswürdig. Und entsprechend wird die Existenz von kollektiven Deutungs- und Kommunikationsmustern, gewissermaßen Erinnerungsspuren, nicht wahrgenommen. In der Folge werden eingespielte Kommunikationsabsichten und Formen also unreflektiert auf die neue mediale Infrastruktur übertragen. Diese Defizite, diese Probleme können wir nun eigentlich nur durch eine genaue Analyse der einzelnen für die Implementation von Medien relevanten Organisationsfelder ausgleichen. Und ich möchte Ihnen nun anhand von 6 exemplarischen Aspekten, das hätte ich jetzt vielleicht erst noch einbringen können. Ich komme noch mal zurück, bevor ich zu den 6 Beispielen komme. Ich hatte vorhin gesagt, dass die eingespielte Kommunikationsabsichten unreflektiert auf neue Infrastrukturen übertragen werden. Das heißt konkret, dass die kommunikativen Neuordnungsprozesse in der Regel durch die konkrete Medienwahl und die Mediennutzung der Organisationsmitglieder hervorgerufen wird. Das heißt, der strukturell verankerte Eigensinn der jeweiligen Anwendermilieus, also wie sind die lokalen Rationalitäten der unterschiedlichen Abteilungen, wie ist der Unterschied zwischen Leuten, die in Führungsverantwortung sind, diejenigen, die wiederum rein in operativen Bereichen tätig sind und dem Top-Management und dem Vorstand, der Geschäftsleitung. Das sind alles sehr unterschiedliche lokale Rationalitäten und es sind unterschiedliche Handlungsräume. Das heißt, die jeweiligen Anwendungsmilieus und der Eigensinn dieser Anwendungsmilieus prägen entscheidend den Umgang mit den informations- und kommunikationstechnologischen Angeboten. Das heißt, eingespielte Handlungsoptionen werden unreflektiert auf neue Handlungsbedingungen übertragen mit nicht intendierten Folgen. Und da komme ich jetzt mit meinen Beispielen drauf zu sprechen. Ich möchte Mediatisierungseffekte an 6 Beispielen erklären. Zunächst komme ich zum Deutungs- und Kommunikationsbedarf. Mit der Mediatisierung von symbolischen, also immateriell organisierter Arbeit, entsteht ein neuer Deutungs- und Kommunikationsbedarf. Erstens über die Funktionsvoraussetzungen und Weisen der technischen Medien. Zweitens über die technisch vermittelten Informationen, die nun ohne Kontext, gewissermaßen ohne Redundanzboden und temporär verkürzt kommuniziert werden und über die Restkommunikation. Das heißt, es fehlen die traditionelle Interpretationsfolie und es findet unter Umständen eine Reduzierung auf den Transfer reiner Informationen statt, bei der der Mitteilungsaspekt verborgen bleibt. Aufgrund dieser Vermittlungslücke werden Informationsselektion wie Interpretation zu einem prekären Verstehensakt, der ausschließlich durch die Rezipienten geleistet werden muss. Ähnlich wie Lücken in der Technisierung durch physische Arbeitsleistungen ausgeglichen werden mussten, man sprach früher von Mechanisierungslücke, müssen Vermittlungslücken nunmehr durch menschliches Kommunikationsvermögen ausgeglichen werden. Sinn, Wissenserzeugung und Vermittlungskompetenzen werden also enorm wichtig. Solange also Vereinbarungen, gemeinsame Regeln und geteilte Deutungsmuster fehlen in diesem neuen Handlungsrahmen mit den neuen Medien, ist allein für das Gelingen, sind die individuellen Kompetenzen der jeweiligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für das Gelingen der Kommunikation relevant und essentiell. Schon hier wird deutlich, dass mediatisierte Organisiertheit nicht primär an ihren Regulations- und Deutungs- und Steuerungsmechanismen festzumachen ist, sondern an den medienvermittelten Interpretations- und Verständigungsleistungen ihrer Akteure, weil eben nun der sinnhafte, der sinnstiftende Kontext der Kommunikation, situative und nonverbale Merkmale, wissen wir, dass das sehr wichtig ist, der jeder Information eben als Interpretationsfolie mitbegräben ist, fehlt. Auch wissen wir, das ist allerdings für Organisationen extrem wichtig, dass Kommunikationscodes interkulturell variieren, sodass ihre Interpretation nur auf der Basis vereinbarter Symbole funktionieren kann. Und entsprechend ermöglicht es die Bezugnahme auf gemeinsame Regeln, Prognosen für zukünftiges Handeln bzw. Handlungskombinationen sowie die Reduktion kommunikativer Unsicherheit und gestattet erst dann Handlungskalküle, die im professionellen Handeln natürlich immens wichtig ist. Der zweite Punkt. Kommunikationsprozesse werden zu Verhandlungsprozessen. In dezentralen Arbeitsstrukturen werden Informationen nicht, wie ich zitiere, objektiv greifbare Gegenstände in geregelter Taktung über definierte Grenzen weitergereicht, das war Böhle, 2008, sondern stets kontext- und subjektbezogen kommuniziert, ich hatte es erwähnt. Damit werden besonders in dezentralisierten Arbeitsorganisationen Interpretation und Verarbeitung der Information zum Inhalt der selbstgesteuerten Koordination. Die Entscheidung darüber, welche Information weitergegeben wird, an wie und in welchem Modus, also welche Ausführlichkeit, welche Genauigkeit, welche Wortwahl, ob sie formal oder informell weitergegeben werden, rückt stärker in die Verfügung der Mitarbeiterin. Sehr viel stärker. A, weil Wissen heute das zentrale Thema ist, weil Kommunikation das Thema ist und das bei Arbeitskraftunternehmern in der Verfügungsgewalt der Mitarbeiterin liegt. Damit wird aber die Weitergabe oder Zurückhaltung von Informationen entwissen und deren Erlangung zu einer Ressource für die Erweiterung eigener Handlungsspielräume beziehungsweise zur Ressource für die Einflussnahme auf die Handlungsspielräume anderer. In dem Maße, in dem die Akteure diese Ressource strategisch einsetzen, werden Kommunikationsprozesse zu Verhandlungsprozesse, in denen das Geben und Nehmen von Informationen und Wissen abgewogen wird, im Hinblick auf die eigene Handlungsfähigkeit sowie die Handlungsfähigkeit des Gegenübers. Selbstredend tritt dieser Verhandlungscharakter umso deutlicher hervor, je wichtiger die jeweilige Information für die organisationellen Entscheidungsprozesse ist. Und damit sind wir schon beim Thema Macht, denn mit der Entscheidung über die Weitergabe oder Zurückhaltung unternehmensrelevanten Wissens wird nicht zuletzt auch sehr stark in karriererelevanter Weise Macht ausgeübt. Die Nutzungsmöglichkeiten und die Nutzungsweisen von digitalen Medien sind nicht neutral gegenüber diesem Machtaspekt der Kommunikation. Folgt man den Analysen zum Beispiel von Krause-Friedberg, so müssen sich im Zuge der Mediatisierung neue Ressourcen eröffnen, die in den Prozessen, der Olikowski hat da auch zugeschrieben, die in den Prozessen der Machtgenerierung und Verteilung zum Tragen kämen. Als neuartige Machtmechanismen wären beispielsweise Zugangsregelungen, Festlegungen der Inputs in diese Systeme und die Verwendung unterschiedlicher Kommunikationsmedien und Formen sichtbar. Olikowski hatte festgestellt, also eine Forscherin am MIT, dass die Bereitstellung von bestimmten Tools tatsächlich ganz unterschiedlich angenommen worden ist. Bei den Technik, bei der IT-Abteilung wurde da massiv mitgearbeitet und das ist positiv für die Leistungsbemessung dann bewertet worden. Und in anderen Abteilungen, die nicht IT-affin waren, die wussten überhaupt nicht, dass es das gibt und wie man damit umgeht. Und das war denen alles viel zu kompliziert und lästig. Die haben dann diese Tools nicht benutzt, was dann also auch negativ angelastet wurde in Bezug auf ihre Leistungsaffinität und Fähigkeit. Damit sind wir aber auch bei der Anerkennung. Ein wichtiger Machtaspekt der innerbetrieblichen Kommunikation ist nämlich der Kampf um Anerkennung, der vor allen Dingen in projektifizierten Arbeitsstrukturen immer mehr zu einer Frage der professionellen Selbstdarstellung wird. Hier habe ich gerade ein großes Forschungsprojekt zu, wo ich danach frage, inwieweit die wirklich massiv sich verbreitende und verbreitete Projektifizierung die Karrierestrategien, die Karriereräume der Arbeitskraftunternehmer beeinflusst und wieder die Karrierehandlung, die Karrierestrategien und das Selbstmarketing wirklich massiv verändert wird durch Mediatisierung. Weil bei der Projektifizierung es nicht nur so ist, dass die Projekte selber eine Art Bewährungsprobe sind, mit Boltanskis Capello gesprochen, wo man sozusagen sich veräußert und sich und seine eigenen Leistungen verkauft, sondern diese Orte der Projekte, die aber raumzeitlich verteilt sind, sehr stark international oder zumindest raumübergreifend stattfinden, wie Art Assessment Center fast sind und die einzelnen Projektmitglieder heute nicht mehr nur einen Chef, eine Chefin haben, sondern wir sprechen da auch von sogenannten Chefumgebungen. Und es heißt und ist irgendwie wichtig, dass die unterschiedlichen Chefinnen und Chefs auf dem Laufenden gehalten werden über die eigenen Aktivitäten, die man macht, weil man ist ja jetzt für Karriere selbstverantwortlich als Arbeitskraftunternehmerin. Und da man aber immer in Projekten ist und da man nicht mehr in der Abteilung primär sitzt und dort am Schreibtisch sozusagen beobachtet werden kann, spielen die Medien da eine sehr wichtige Rolle für die Selbstveräußerung. Das kann aber auch nach hinten losschlagen. Da komme ich jetzt noch drauf zu sprechen. Das heißt, die Mediatisierung von Kommunikation begünstigt eine weitere Formalisierung des Berichtswesens, zum Beispiel mit der Folge, dass zunehmend nur noch die Ergebnisse der Arbeit, beispielsweise ausgefüllte Exemplare, Berichte etc., erfasst werden, nicht aber mehr der Prozess der Leistungserbringung selber, sodass dieser weitgehend unsichtbar bleibt. Auch die Anonymität technisierter Kommunikation verringert die Sichtbarkeit von Leistungen und Engagement. Und wir wissen ja auch aus der Kommunikationsforschung, dass sozusagen es ungeheuer wichtig ist, wie unsere Performance ist. Und mit Gins gesprochen haben wir nicht mehr Anwesenheit, sondern Erreichbarkeit. Und heute wird genau genommen Präsenz durch Performativität ersetzt. Und wie diese Performativität aber dann im Netz zu gestalten ist, beziehungsweise in einem Arbeitskontext, ist heute eine ganz spannende, sehr, sehr zukunftsträchtige Frage. Die Sichtbarkeit der eigenen Leistung aber zählt eben zu den wichtigsten Voraussetzungen für betriebliche Anerkennung und Beförderung. Gerade den Managern auf der mittleren Ebene eines Unternehmens stehen aufgrund der mitunter operativen und vor allen Dingen häufig vermittelnden Tätigkeiten zwischen oben und unten und oben, also in beide Richtungen, nicht die gleichen Möglichkeiten der karriererelevanten Selbstdarstellung zur Verfügung wie ihren Vorgesetzten, die eher in direkter Form interagieren, die also das Glück des Face-to-Face-Kommunikation noch häufiger haben. Sie sind also gezwungen, neue Wege des Impression Managements zu suchen und sämtliche Kommunikationskanäle für ihr Selbstmarketing auszunutzen, die ihnen tätigkeitsbedingt zugestanden werden und mit denen sie genau die Personen erreichen können, die für ihr Fortkommen wichtig sind. Allerdings, Mir ist jetzt der Hinkefuß. Kann diese informelle Art der Selbstdarstellung, also indem ich meine Chefs immer in den Verteiler, immer in CC setze, indem ich ihnen alles in Anhängen zuschicke, was übrigens wirklich gemacht wird in den Unternehmen, ja, alles in CC, permanent wird per E-Mail mitgeteilt und da bin ich zu einem Vortrag eingeladen und hier habe ich die Ergebnisse erzielt. Und was für die Unternehmen ein riesengroßes Problem ist, dass im Prinzip Hierarchiewege umgangen werden können und die Unternehmen sind sich überhaupt nicht einig. Lassen wir das zu, dass Leute aus den Projekten jetzt sofort an die Geschäftsleitung eine E-Mail schicken, in diesem Projekt läuft das und das nicht oder es läuft. Und da habe ich in den Unternehmen sehr, sehr kontroverse Diskussionen geführt. Das Thema ist noch lange nicht gelöst. Kann man das oder kann man das nicht? Da sind also von Seiten der Unternehmen Steuerungsprobleme, aber da sind auch von Seiten der Akteure Handlungsprobleme, weil das auch in den Projekten teilweise als Verrat oder als Befreiung empfunden wird. Sozusagen der scheinbar direkte Kanal zum Chef oder den Chefs. Gut, jetzt haben wir aber gesagt, dass diese informelle Art der Selbstdarstellung nicht beliebig in Szene gesetzt werden kann, denn indem sich beispielsweise die Beschäftigten durch die kontinuierliche Darstellung ihrer Leistungen bei dem Vorgesetzten legitimieren und rückversichern, das ist ja auch eine Rückversicherung, er weiß ja Bescheid, er hätte ja sagen können, nein, das machen Sie nicht oder Sie, geben Sie Ihre Arbeitsergebnisse automatisch zur Kontrolle frei. Kontrolle ist nicht zuletzt deshalb möglich, weil die früher flüchtige informelle Kommunikation nun gespeichert werden kann, sodass aufbewahrte E-Mails zu einer wichtigen Währung im unternehmensinternen Spiel um Information und Machtpositionen wird. Außerdem können Vielmelder per E-Mail nicht nur ihren Vorgesetzten mit Informationen überfluten, um gegen alle Eventualitäten des Unternehmensalltags abgesichert zu sein, sondern sie können auch Kollegen mit lückenlosen Dokumentationen des eigenen Fortschritts in einen ständigen Zugzwang bringen. Um dieses informelle Spiel, um Macht und Anerkennung von Seiten des Unternehmens zu kontrollieren, werden nun Kommunikationsleitbilder installiert, werden Verteilerlisten moderiert oder aber innerhalb von Geschäftsprozessen oder Projektabwicklungen automatisierte E-Mails festgelegt. Zu festgelegten Ereignissen ausgelöst. Die hierdurch beabsichtigte Steuerung der Informationsflüsse soll zwar der Tatsache gerecht werden, dass auch und gerade bei der globalen Gruppenarbeit informelle Kommunikation unverzichtbar ist und dem sprichwörtlichen Gespräch zwischen Tür und Angel am nächsten kommt, gleichwohl aber fordert ihr hoher und stets wachsender Stellenwert innerhalb der betrieblichen Kommunikation aus Unternehmersicht, ebenso unabdingbar ihre Kontrolle. Auch wenn die formalisierte Selbstabstimmung der Mitarbeiterinnen dem Prinzip nach das Management von seiner Kontrollfunktion entlastet. Ich komme zum letzten Punkt. Und den finde ich sehr, sehr spannend. Das ist die Gemengelage der formellen und informellen Kommunikation und Arbeitsprozesse und Arbeitsbeziehungen. Denn nicht zuletzt entstehen im medialen Vollzug neue Lagen formaler und informeller Kommunikationselemente, die durch die Mediatisierung, das heißt durch organisationsstrukturelle Gegebenheiten und organisationskulturelle Praktiken in einer sich stets wandelnden Medienumwelt verursacht werden. Dieser dynamische Prozess steht augenfällig für das komplexe Wechselspiel zwischen Medientechnik und Anwendung, um beispielsweise zielstrebige Wissensgenerierung und schnellen Wissensaustausch zu gewährleisten, wird eine Art Institutionalisierung, also Formalisierung des Informellen vorangetrieben und durch informelle, vertrauensbasierte Kommunikationsstrukturen abgesichert. Speziell E-Mail-Kommunikation kann als ausdrückliches Medium im Spannungsfeld zwischen Formalisierungsbemühungen einerseits und informellen Gruppenarbeiten andererseits und Optionen andererseits betrachtet werden. Denn mit diesem Medium wird täglich, tagtäglich in Unternehmen Hierarchie, Abteilungs- und projektübergreifend kommuniziert. Auch Meetings werden einerseits als selbstgesteuerte Abstimmungsmedien etabliert, Andererseits jedoch durch Eintragungen im Outlook-Kalender, Dokumentationen, Protokolle im Intranet oder zum Beispiel begleitende E-Mail-Listen regelrecht gerahmt. Offenbar überlappen sich formale und informelle Strukturen zunehmend. Dienstwege können zumindest im Prinzip umgangen werden. Wissen ist zumindest unter Umständen für alle zugänglich. Und die Grenzen zwischen Unternehmen und Umwelt, aber auch zwischen Arbeit und Freizeit, wir haben den neuen Begriff der Entgrenzung, werden fließend. Und damit ändern sich natürlich nicht nur die organisatorisch eingebetteten formalen und informellen Kommunikationsprozesse erheblich, sondern auch die Beziehungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander. Lassen Sie mich die Beschreibung der Ergebnisse und die Problemskizze jetzt nochmal zusammenfassen. Das war mein letzter Punkt, den ich den Eigensinn der Anwendermilieus genannt habe. Alle diese Effekte, die ich jetzt beschrieben habe, kommen gegenwärtig zumeist nur hinter dem Rücken der beteiligten Akteure zur Geltung. So werden etwa die jeweils neuesten Medientechnologien rein funktionsbezogen implementiert, ohne dass über Formen einer sinnvollen Anwendung reflektiert oder die weitreichende Umstrukturierung der Arbeits- bzw. Kommunikationsvollzüge deutlich würde. Ich betone hier, dass ich keine Technikkritikerin bin. Ich rede nur davon, was in Organisationen abläuft. Und ich klage nicht an, dass Technik und Medientechnik implementiert wird, sondern nur, dass sie funktionsbezogen implementiert wird. Und da sie so implementiert wird, ohne dass die Formen einer sinnvollen Anwendung reflektiert oder die weitreichende Umstrukturierung der Arbeits- und Kommunikationsvollzüge deutlich würde, treten Probleme auf. Es fehlt ein klares Bewusstsein bisher in den Unternehmen dafür, dass der Einsatz neuer Medien in Unternehmen einen massiven Eingriff, ich hatte es gesagt, in das etablierte Gefüge darstellt, der den Handlungsrahmen latent unterminiert und die Subjekte mit grundlegend veränderten Kommunikationsbedingungen konfrontiert. Diesem einschneidenden Wandel der Organisationsformen begegnen die Betroffenen überwiegend mit oftmals lokal begrenzten, habitualisierten Handlungs- und Interpretationsstrategien, die ich als den Eigensinn der Anwendermilieus beschrieben habe. Offenbar wird dieser Eigensinn der Anwendermilieus, in denen sich kollektive Praxen etabliert und reproduziert haben, durch noch so wirkungsvolle Technologien in einem ersten Implementationsschub nicht aufgebrochen. Vielmehr stößt die wirtschaftliche erzwungene Einführung neuer Technologien offenbar eher auf relativ starre Unternehmenskulturen und führt aufgrund von unangemessenen Umgangsweisen mit dem Neuen zunächst zu einer Reihe von organisatorischen Dysfunktionen. Je stärker nämlich die Nutzung der neuen Medien den Rahmen etablierter Anwendungskontexte sprengt, und je weniger auf eine bereits vorhandene Nutzungsinfrastruktur zurückgegriffen werden kann und etablierte Nutzungspraktiken eingesetzt werden können, desto mehr werden eben eingespielte Handlungsoptionen unreflektiert auf die Handlungsbedingungen der neuen medialen Infrastruktur übertragen. Und das, ich erinnere daran, mit nicht intendierten Folgen, die ich eben aufgezeigt habe. Diese Folgen stellen in Rückkopplungsprozessen die latenten Bedingungen des weiteren Handelns dar. Erst, so denke ich, in einem zweiten Schub der Implementation, welchen nicht bloß eine Reorganisation der verfügbaren Kommunikations- und Informationsmedien bedeutet, sondern eine Reflexion auf die eingetretenen Störungen, Hemmungen und Fehlfunktionen in Gang setzt, kann die jeweilige Mediennutzung nun kreative Handlungspotenziale entbinden und überkommene Kommunikationsstile auflösen. Dabei lässt sich unterhalb dieser Phasendifferenz zwischen dysfunktionalen und kreativen Handlungsweisen, zu denen die Implementation neuer Kommunikationsmedien führt, eine eigentümliche Anpassungspraxis beobachten, mit der die Akteure versuchen, sich auf die entstandene Lage einzustellen. Gemeint sind zum Beispiel die eben erläuterten Strategien des Umgangs mit der klassischen Unterscheidung zwischen formellen und informellen Prozessen in Organisationen. Die Ausbildung solcher Strategien kann man als intuitive, reflexartige, also noch nicht reflexförmige Antwort auf die Forderung deuten, sich der bereitgestellten Medien im Sinne der Unternehmensziele effizient zu bedienen. Im organisationalen Nexus entstehen also vielfach Kommunikationstypen, die es erlauben, bruchlos zwischen formalen und informellen Kommunikationsbestandteilen hin und her zu wechseln, sodass sich ein neuer Typus der Gleichzeitigkeit von Formalität und Informalität bildet, dessen Innovationspotenzial und Problematik ich mit dem Begriff der Hybridisierung versucht habe zu fassen. Für die Beteiligten auf allen Unternehmensebenen ist es allerdings nicht einfach, mit dieser Gleichzeitigkeit, die die lokalen Rationalitäten verschiedener Organisationssektoren einmal bedient und ein anderes Mal wieder ablehnt und untergräbt, umzugehen. Es ergibt sich daher gewissermaßen die Notwendigkeit, breit gefächerte Reflexionsprozesse einzuleiten, um die undurchsichtige Mixtur aus Vor- und Nachteilen, Stimulationen und Blockaden zu verstehen und beherrschbar zu machen. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal strukturationstheoretisch wenden wollen, ich komme dann auch jetzt gleich zum Abschluss, dann hatte ich ja aufgezeigt, dass im Zuge der funktionalen Differenzierung und Virtualisierung von Arbeitsorganisationen, die ja nun eigenständige Bereiche mit gesonderten Aufgaben und auch neuen Beobachtungsweisen schafft, es offenbar zu einer veränderten Wechselwirkung zwischen organisationalen Strukturen und Akteuren führt, bei denen Medien eine neue, bedeutsame Rolle einnehmen. Und wenn wir jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass mediatisierte interpersonale Kommunikation in Unternehmen einen neuen und überragenden Stellenwert einnimmt, und das behaupte ich vehement, dann müssen wir danach fragen, sind die Veränderungen, die durch die neuen Medientechnologien hervorgerufen werden, strukturkonservierend oder strukturinnovativ? Und wir müssen auch danach fragen, welche Folgen dann für das Unternehmen einerseits und für die Mitarbeiterinnen andererseits entstehen, wenn entweder innovative Kommunikationsformen freigesetzt oder alte verriegelt werden. Hierzu habe ich erste Andeutungen aus Untersuchungen festgestellt, weil, bin ich jetzt in die falsche Richtung gegangen? Ja. Es ist nämlich so, dass je nachdem, ob diese Wirkung strukturinnovativ oder strukturkonservierend ist, das natürlich sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Akteure innerhalb der Organisation haben kann und zum Beispiel die karrierestrategischen Kommunikationsräume eröffnet oder verriegelt. Das heißt, als Beispiel, ich habe in einer sehr großen Österreich-Studie, das war eine Kooperation des Wissenschaftsministeriums und des Wirtschaftsministeriums, die diesen Auftrag gegeben haben, tatsächlich danach gefragt, inwieweit Mediatisierung unter Umständen für die Mitglieder der Unternehmen verändert. Und da habe ich festgestellt, dass eine Art Proletarisierung, etwas ketzerisch ausgedrückt, der Schnittstellenfunktionen erfolgt durch medial verankerte Formalisierung. Also sehr stark sozusagen im Sekretariatsfeld, in diesen Schnittstellenfeldern, sind Arbeitsprozesse, wo wirklich nur noch die Ergebnisse da sind, wo die Leistungsprozesse und die dahinterliegende Leistung überhaupt nicht mehr sozusagen sichtbar wird. Und diese in der Regel Frauen dann auch gar nicht so sehr die Möglichkeit haben, da sie nämlich nicht in Projekten arbeiten oder da sie nicht sozusagen mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Leuten dann mehr zusammenkommen, weil sie alles über das Netz machen, tatsächlich nicht mehr sichtbar sind und ihnen damit tatsächlich auch spezifische Karrierewege in diesen gewandelten Organisationen verstellt werden oder verriegelt werden. Das bedeutet, medientechnologische Implementation vermag, strukturell verankerte Ausgrenzungs- und Selektionsmechanismen zu konservieren, sie vermagern, sie kann sie auch aufbrechen, die üblicherweise zum Beispiel in den Unternehmen aufgrund von Geschlecht, Alter oder auch Herkunft, also das klassische Diversity, die klassische Diversity-Palette, greifen. Lassen Sie mich einen letzten Abschlusssatz sagen. Für die mediensoziologische Betrachtung und Analyse kommt es jetzt also darauf an, die jeweiligen Idiosynkrasien und den Eigensinn der spezifischen Anwendungsmilieus für die Nutzung bestimmter medientechnischer Entwicklungen abzuschätzen. Erst die Stile der Kultivierung einer Medientechnik, also die verschiedenen Anwendungsszenarien, lassen Aussagen über die Reichweite der Mediatisierung und damit auch über die Veränderung in Organisationen zu. Die Art und Weise, wie Organisationsmitglieder miteinander kommunizieren, beziehungsweise wie kommunizierte Inhalte und Botschaften auf andere wirken, stehen also in engem Zusammenhang mit dem jeweiligen Mediatisierungsgrad der Gesellschaft und verweist auf die wechselseitige Abhängigkeit von Medientechnik und Kommunikation. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Christian Funken, für diesen kenntnisreichen Vortrag. Und ich bitte erste Fragen, Wortmeldungen, Diskussionsbeiträge. Ja?
Eine Frage zu den Untersuchungen, die Sie vorgestellt haben, bezüglich moderner Kommunikationsform. Gibt es auch Untersuchungen, quasi gegenüberstellen, wie es ohne diese Mittel wäre? So zum Beispiel war irgendwie das Beispiel, dass ich glaube, zweimal täglich Informationen in einer gespeicherten E-Mail gesucht werden, was jeweils 3 Minuten dauert.
Ja.
Da wäre meine Überlegung, wenn es eben keine E-Mail gäbe und das Ganze über Briefe laufen würde, die in irgendwelchen Ordnern sind, würde es wahrscheinlich eher länger dauern.
Ja. Die Frage ist völlig berechtigt und es ist ganz klar, dass man als erstes mal sagen muss, Moment, früher gab es auch Wissen, früher gab es auch Kommunikation, als die Medien noch nicht gab. Nur die Dimension hat sich massiv verändert. Das habe ich versucht durch den Bedeutungswandel von Kommunikation. Früher war Kommunikation in den Organisationen arbeitsbegleitend und heute ist Kommunikation Arbeit selber. Wir, gerade in unserer Branche, wenn ich das so sagen darf, für uns ist Kommunikation Arbeit. Ja? Und wir haben einen immensen Kommunikationszuwachs und eine Kommunikationsintensität in den Organisationen. Und von Seiten vieler, wenn ich das hier so plakativ geschildert habe, gibt es natürlich schon innovative Unternehmen, die das erkennen, aber nicht so wahnsinnig viele, muss ich Ihnen sagen. Das heißt, der Bedeutungswandel von Kommunikation ist immer noch nicht so klar erkannt, dass diese Kommunikation selber mehr gesteuert wird. In den Unternehmen herrscht meines Erachtens immer noch eine Vorstellung von Unternehmenskommunikation, wie sie immer schon war. Das heißt nämlich intern Top-Down-Kommunikation. Also die Unternehmensleitung informiert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gegebenenfalls gibt es so eine How-To-Geschichte, wie führe ich ein Kundengespräch, wie führe ich ein Kündigungsgespräch, sowas. Aber Kommunikationsprozesse, Zirkulationsprozesse, Wissensverarbeitungsprozesse ist weder von Seiten der Kommunikationsforschung, es gibt 1, 2 gute Repräsentantinnen, MAST und so weiter und so fort, die damit arbeiten, noch von Seiten der Organisationsforschung. Das muss zusammengeführt werden. Das ist in meinen Augen eine Forschungslücke vor dem Hintergrund, dass das jetzt noch dadurch getoppt wird, dass es mediatisiert wird. Und damit haben wir eine Beschleunigung und eine Intensivierung und einen Zuwachs an Kommunikation und Informationsverarbeitung, die es so bisher nicht gegeben hat. Und das ist ein Information Overflow, der dann entsprechend auch länger dauert.
Andreas?
Ich habe 2 Fragen, die ganz verschiedene Inhalte haben. Die eine ist terminologisch, betrifft einfach die Frage, kann man Wissen speichern? Man könnte ja sagen, man definiert Wissen geradezu darüber, dass es speicherbar ist. Ich brauche eine gewisse Form von Übertragbarkeit, Wiederholbarkeit, um überhaupt von Wissen sprechen zu können. Und da hatte ich jetzt Ihre anfängliche Unterscheidung zwischen Sinn und Wissen verstanden. Also, dass man sagt, sagen kann, Wissen ist das Gespeicherte und wir machen Sinn daraus, indem wir eben damit umgehen. Mhm. Mir wäre jetzt wichtig zu wissen, wie Sie es terminologisch fassen würden, wo Sie genau das Wissen ansehen würden und wie Sie das nennen, was gespeichert wird, wenn es kein Wissen ist. Mhm. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, was Sie kritisieren. Sie haben gesagt, Sie kritisieren nicht Technik. Und meine Frage ist jetzt, was kritisieren Sie in dem, was Sie gesagt haben? Wenn Sie Poltanski Chapello zitieren, könnte man ja sagen, es kann einen Typ von Kritik geben, der sich aus der Empörung über Ungleichverteilung speist. Oder zum Beispiel Ungleichverteilung von Wissen, das Zurückhalten von Wissen, die Machthierarchie, die daraus folgen kann. Es kann eine Kritik geben, die sich aus einem diffusen Unbehagen speist, dass sich Grenzen auflösen, zum Beispiel zwischen privat und beruflich, zwischen informeller und formeller Kommunikation. Ich habe jetzt bei Ihnen nicht ganz verstanden, wo genau Ihre Kritik sich ansieht, zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel der Schnittstellen, der Proletarisierung der Stellen die Schnittstellen nehmen, kritisieren Sie, dass diese Leute nicht reingelassen werden in die Projektifizierung, dass sie keine Gelegenheit bekommen, ihre Employability darzustellen, oder gäbe es auch eine Möglichkeit, die Projektifizierung selber, die Ordnung, aus der sie draußen gehalten werden, kritisch zu sehen?
Alles nicht. Okay. Alles nicht. Lassen Sie mich zuerst kurz auf die erste Frage eingehen, die ja auch Ihr Kollege irgendwie gesagt hat. Also wissenssoziologisch würden wir kategorisch sagen, dass Wissen nicht speicherbar ist, weil Wissen immer in Kontexten und subjektbezogen eine Verarbeitung ist, weitergegeben werden kann, ja, also als Information gewissermaßen, aber dann immer durch die Rezipienten selber wieder zu einem subjektiven Wissen verarbeitet wird. Natürlich habe ich gesagt, wir brauchen Wissen, was generierbar ist und was die Unternehmensziele verfolgt, was relevant ist. Aber wir würden rein terminologisch von aus einer Wissenssoziologie sagen, das sind bereitgestellte Informationen oder Zusammenhang von Informationen, der aber jeweils scharf betrachtet als Wissen nur gilt, wenn es subjektiv und im Kontext selber verarbeitet wird und dann sozusagen auch kommuniziert wird. Aber da kann man drüber streiten, also da bin ich jetzt als Soziologin, das vielleicht auch, also das natürlich ist, ich habe ja auch gesagt, Wissen wird in Sinn, also muss sinnhaft fürs Unternehmen sein, so meinte ich das, ja, also ein subjektives Wissen darf nicht ein subjektives Wissen bleiben, sondern es muss auch fürs Unternehmen Sinn machen. So was war das gemeint. Die zweite Geschichte, Sie haben sehr interessante Aspekte aufgezählt, die jetzt alle auch machen könnte. Ich könnte eine Entgrenzungskritik führen, ich könnte eine Subjektivierungskritik führen, ich könnte eine Modularisierungskritik führen, etc. Mache ich alles nicht hier. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt eine Kritik geführt habe. Was mir wichtig war, eine Problemskizze für einen für mich sehr notwendigen Forschungsrahmen oder Bedarf aufzuzeigen, indem ich klar mache, dass sich A, die Kommunikation in Unternehmen grundlegend und substanziell geändert hat und diese Kommunikation mediatisiert ist und in den Unternehmen selber und häufig auch in der Forschung dieser Zusammenhang nicht erkannt wird. Das heißt, ich plädiere dafür, viel, viel mehr Analyse darüber zu betreiben, was passiert eigentlich konkret in den Unternehmen mit der Technisierung, mit der Digitalisierung, mit den sehr unglaublich mit dem breit gefächerten Medienpluralismus. Wie verändern sich dort Arbeitsinhalte, Arbeitsbeziehungen, Arbeitsbedingungen, Arbeitszusammenhänge, Strukturen, Karrieremöglichkeiten etc. etc. In meinen Augen ist das ein absolutes Zukunftsthema, was ähnlich, und das war ein Abschlusssatz, wie die sogenannte Mediatisierung der Gesellschaft, ja, also wenn heute, ich war letztens auf einer Tagung, da wurde dann plädiert, ja, wir entwickeln jetzt gerade Fernsehshows und versuchen in Soaps für die Geschlechter unterschiedliche Berufsbilder, da treten dann Ingenieurinnen auf und Pilotinnen und so weiter und so fort. Und dann kam also eine sehr amüsiert wirkende Stimme aus dem Publikum, die gesagt haben, hören Sie mal, die Kids, die Sie erreichen wollen, die gucken überhaupt kein Fern. Die sitzen, die gehen, wenn sie entweder die ganze Zeit oder sonst und gucken, wer ist online. Ja? Das heißt, wenn wir insgesamt den Mediatisierungsprozess als einen Metaprozess betrachten, ja, der maßgeblich Handlungsoptionen, Handlungsrahmen, Handlungsprozesse selber, Identitätsprozesse, Strukturierungsprozesse etc. ändert, dann dürfen wir für Organisationen, für Arbeitsorganisationen, die selber einem massiven Wandel unterliegen, im Rahmen einer globalen, also im Rahmen einer Weltgesellschaft, da dürfen wir davon nicht Halt machen. Und das ist mein Plädoyer. Und da sind viele, viele Forschungsfragen offen. Und natürlich im Zuge der Auseinandersetzung ist man immer wieder konfrontiert mit dem Thema Subjektivierung, Arbeitskraftunternehmung, Entgrenzung, Projektifizierung und so weiter und so fort. Ich bin nicht gegen Projektifizierung. Gar nicht. Das ist ganz spannend, was man da beobachten kann. Und da ist natürlich die extrem komplizierte Debatte, ist es jetzt die Befreiung des Subjekts oder eine sozusagen versteckte, in neuen Kleidern verpackte neue Ausbeutung des Projektes, die eben nur modernisiert ist. Also es ist eine riesengroße Debatte, die kann ich jetzt hier aber nicht öffnen. Und die ist auch nicht mein Thema.
Ist ein bisschen... Nein, das ist klar, dass das nicht Ihr Thema ist. Es war ein bisschen versteckt, die Frage nach dem Motiv. Sie sagen, ich hatte ein Plädoyer und dann ist die Frage, wo liegt das Motiv dafür, für das Plädoyer? Das versteckte sich bei mir in den Kritik.
Ja, gehe ich gerne nochmal drauf an, was ist das Motiv? Ich bilde mir ein, an wenigen sehr gezielten empirischen Beispielen gezeigt zu haben, dass wir in den Unternehmen im Moment große Dysfunktionen beobachten können. Und zwar Dysfunktionen für die Unternehmerseite genauso wie für die Akteursseite. Also ich nehme jetzt nicht einen unternehmerischen Standpunkt oder einen Akteursstandpunkt ein, sondern als Organisations- und Medienforscherin gucke ich auf die Prozesse, die da ablaufen. Und hier können wir im Moment noch große Dysfunktionen feststellen, wo man beobachten kann oder wo ich beobachtet habe und nicht alleine, dass zumindest der erste Informationsschub, der sozusagen noch sehr funktions- und technikzentriert läuft, eine sehr, sehr starke Dysfunktion auf unterschiedlichen Ebenen, und das können wir uns alle nicht leisten, ja? Weder für die Akteure, die gehen da nämlich zugrunde ran, das ist also sehr belastend, und auch nicht für die Unternehmen. Und erst in zweiten Informationsschüben finden ja sehr interessante Sachen statt, sehr neue Mischformen in Bezug auf Macht, in Bezug auf Anerkennung, in Bezug auf Verhandlungsstrukturen und so weiter und so fort. Und da müssen wir viel mehr drüber wissen, um dann festzustellen, haben wir hier Chancen sozusagen, Wege zu öffnen für Innovation? Ja? Also findet hier Innovation oder Strukturkonservierendes statt? Also ich glaube, die Akteure genauso wie die Unternehmerperspektive brauchen mehr Wissen an der Hand, und ich denke, da ist die Soziologie auch die richtige Wissenschaft für, zu beschreiben, was passiert. Und was könnt ihr machen, um da sozusagen optimal für eure eigenen Interessen, zum Beispiel für die eigenen Karriereinteressen der Akteure, mit umzugehen?
Petra Gehring hat es letztens gemeldet.
Ja, ich habe auch zwei Fragen. Das eine ist vielleicht nur so halb eine Frage, ist eher so eine anknüpfende Überlegung, auch vielleicht auf der Spur eines Motivs, also Stichwort Dysfunktion. Was ich herausgehört habe, ist ja im Grunde auch eine Kritik oder ein Hinweis, der darauf zielt, deutlich zu machen, dass es ein ganz grundlegendes Missverständnis auch bezogen auf das So-Sein und Funktionieren von Kommunikation gibt, was drin steckt in dem, was man da im Moment beobachten kann. Wir hatten ja zwei Prozessebenen sozusagen benannt, die ein Stück weit getrennt sind. Genereller Bedeutungswandel von Kommunikation beim Arbeiten, also auch die Intuition, Kommunikation wird immer wichtiger beim Arbeiten. Und dann zum anderen die Mediatisierung, also vielleicht ganz grob gesagt, es geht immer einfacher und immer schneller und immer mehr. Und beides kommt zusammen. In beiden Fällen zeigt ja, was Sie geschildert haben, das Missverständnis an, wenn Kommunikation immer bedeutsamer ist und oder wenn Kommunikation immer leichter geht, dann ist es ja gut und richtig und irgendwie, keine Ahnung, leistungssteigernd, befriedigender oder wie auch immer, möglichst viel zu kommunizieren. Also die Ansicht, Kommunikation ist bedeutend, wird sozusagen beantwortet mit einer Erhöhung der Frequenz von E-Mails beispielsweise oder der Frequenz von Ansprachen oder des Rücksprachenehmens oder dergleichen. Und das, darin steckt ja die Annahme, die Bedeutung liege in der Quantität der Kommunikation. Das hat sozusagen die Beteiligten, das glaube ich, ist keine bewusste Entscheidung, aber darin liegt ein Stück weit auch sozusagen der Großpfad, der hier zu beobachten ist, der zu diesen Inflationierungen auch führt. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass man sozusagen vorbeizulaufen scheint in den Organisationen an den Alternativoptionen, die zum Beispiel lauten könnten, wenn Kommunikation immer wichtiger wird beim Arbeiten und wenn sie immer leichter geht, dann ist es ganz wichtig, immer besser zu kommunizieren. Also sozusagen gehaltvoller, geschickter, bewusster oder was in der Art und nicht unbedingt immer mehr. Oder noch subtiler, das wäre jetzt machttheoretisch natürlich naheliegend, zu erkennen, wie wichtig es ist, dass eigentlich die Macht und auch die Wissensfrage in der richtigen Selektion von Kommunikation liegt. Also wie selegiere ich richtig? Das passiert aber alles nicht, sondern es scheint auf so einer quantitativen Ebene irgendwie zu laufen, wie umgegangen wird mit dieser neuen Bedeutung.
Sie meinen das jetzt in der Empirie konkret?
Also ja, genau. Und das ist ja erstmal eine interessante Beobachtung. Und ein Stück weit verstehe ich Ihren Beitrag auch als Kritik an diesem sozusagen Grundmissverständnis, an der Gewicht und am Funktionieren von Kommunikation im Sozialen, also im Allgemeinen.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so eine richtige Frage.
Nee, da fühle ich mich auch richtig verstanden. Mir geht es überhaupt nicht um Quantitätszuwachs oder sonst was, sondern darum, dass auf eine sinnvolle Art und Weise kommuniziert wird, weil das heute sozusagen das Zentrum der Arbeit ist und es geht um immaterielle Produktions- und Wertschöpfungsprozesse und nicht mehr immer weniger um materielle und
also
so weiter.
Das ist im Grunde sehr einfache und quantitativ gepolte Idee, was für eine Art von Ressource das sei. Jetzt hätte ich aber noch eine richtige Frage, also einfach aus der konkreten TU-Umgebung hier. Wir haben hier ein ganz interessantes Projekt, ich vermute, es gibt Vergleichbares auch anderswo, wo Informatiker, Elektrotechniker und Psychologen zusammenarbeiten an Systemen, das heißt des Unterbrechungsmanagements. Also, soll heißen, Sie hatten genannt, Verregelung von Kommunikationsinflation ist ein Alternativ im Unternehmen oder aber man lässt es laufen und nimmt es als innovativ und kultiviert das irgendwie. Es gibt eine dritte Variante, die heißt Technisierung. Also Systeme entwickeln, die man wiederum mit technischen Lösungen, zum Beispiel der E-Mail-Flut oder dieser Anrufflut oder diesen verschiedenen Adressierungsformen Herr wird. Das finde ich interessant und das wäre eine weitere Frage, was hängt eigentlich an der Technisierung jetzt wiederum des Managements dieser technikbedingten Informationsflut.
Aber das ist im Grunde genommen die Richtung, die ich ansteuere. Weil ich habe ja gesagt, es ist sozusagen ein Polaritätsprofil, was ich aufzeiche. Auf dem einen ist die Verregelung im Extrem und auf dem anderen sozusagen der freie Fluss der Dinge, der dann, wenn wir Glück haben, innovativ sozusagen die Inkarnation der Innovation ist. Dass es dazwischen natürlich Möglichkeiten gibt, habe ich, glaube ich, also bezeichne ich mit dem Prinzip der Hybridisierung. Ja? Diese Hybridisierung, die durch Technisierung oder Mediatisierung angestoßen oder erfolgt wird. Ich habe ja jetzt nicht die Techniken selber beobachtet, sondern wie sind die Nutzungszusammenhänge und wie sind die Anwendungen der Akteure, die eben diese Medien oder die Techniken nutzen, die bereitgestellt werden. Und da habe ich genau das versuchsweise jetzt als Hybridisierung beschrieben und das ganz explizit an dieser früher wirklich sehr trennscharf gedachten Vorstellung von formalen und informellen Arbeitsprozessen, Kommunikationsprozessen und so weiter und so fort. Also es gibt Untersuchungen zum Beispiel, wo, ich glaube bei Architekten, riesengroßen Dingen, Meetings stattfinden und die also offiziell in ihrer Konferenz da sitzen, in ihren Meetings, wo es also ganz konkrete Tagesordnungspunkte gibt, wo also Rednerlisten sind, wo alles sehr formalisiert wird. Die haben aber alle ihren Lappy auf dem Dings und verständigen sich zwischendurch per E-Mail oder per SMS. Ja? Sozusagen, dass dann die Abstimmungen, die erfolgen, sozusagen per SMS oder per E-Mail. Also früher wurde das, ging das per Kopfnicken und heute wird es teilweise per Technik dann vielleicht ein bisschen substanzieller oder differenzierter gemacht. Hier haben wir eine sehr seltsame und erstaunliche Vermischung von beidem und es wird beides geduldet und es wird akzeptiert. Das sind also neue Verfahren, die sich da irgendwie eingeschlichen haben, für die wir noch keine Begriffe haben. Also organisationssoziologisch wäre das sozusagen noch nicht beschreibbar in einer alten Begrifflichkeit. Hybridisierung ist wahrscheinlich auch nicht so furchtbar gut, aber ich versuche das nur mal jetzt damit. Ich bin da jederzeit kritikfähig.
Ich habe jetzt noch 5 Wortmeldungen auf der Liste und würde die dann schließen und kopieren. Die kommt nicht als erstes und danach ist sie da hinten.
Ja, zwei wirklich Fragen. Und zwar einmal die Begriff Mediatisierung, Technisierung, die Sie eher so en passant, diesen Technisierungsbegriff en passant benutzt haben. Die hatten ihren Vortrag begonnen damit, dass ich diese recht dogmatische Auffassung, vielleicht auch das skizzenhaft von Ihnen dargestellt, anscheinend gibt, dass die Organisation funktioniert, keine Kommunikation notwendig sei. Und das finde ich erstmal nicht so nicht einleuchtend und wollte bitten, dass Sie dazu noch was sagen. Weil natürlich hängt diese ganze Thematik, Technisierung, Bedeutungszuwachs von Kommunikation und Wandel hängt dann an so einer Auffassung. Also wenn ich sage, Organisationen waren schon immer kommunikationsvermittelt, auch im Militär. Nehmen wir dieses Beispiel als frühe Form von Organisation. Ohne Kommunikation war da auch nichts möglich, auch kein Drill. Ne? Also es gibt einen Wandel und es ist die Frage, ist das die Möglichkeitsvielfalt, die man heute hat, sagen wir mal schon von der heutigen Sicht gesehen, dann auch mit einem Motiv dafür, dass man sagt, okay, hier ändert sich viel und man muss mal gucken. Und also dazu was sagen wir zu diesem Verhältnis, weil es ist recht einfach zu sagen, wenig Kommunikation, viel Kommunikation. Da könnte man ja auch mal fragen, stimmt das überhaupt? Das ist die eine Sache. Und dann nochmal was anderes zum Innovations- und Wissensbegriff, den Sie auch nochmal, das geht in die Richtung, die vorhin schon mal eingeschlagen wurde. Und zwar, wenn der Wissensbegriff, also wenn Sie unterscheiden zwischen Datum, Information und Wissen als akkumulierter Information, ja, wenn Sie dann sagen, okay, ich habe hier diesen Innovationsbegriff mit drin, ja, und es gibt ja die Möglichkeit von Innovation, dann ist, wenn Sie den Begriff benutzen, würde ich jetzt mal behaupten, automatisch ist es gar nicht mehr möglich, diesen anderen Wissensbegriff oder der andere Begriff von Wissen, nach dem Wissen speicherbar wäre, ist gar nicht mehr möglich. Weil ich wüsste ja nicht, was Innovation genau bedeutet. Weil Innovation ist ein Bruch mit Redundanz, ist ein Bruch mit, also das Neue, ja, kann nicht über Anschlussfähigkeit in den Starken erklärt werden, sondern eher ein Bruch.
Okay, Ihre zweite Frage habe ich nicht verstanden, weil ich nicht weiß, wo Sie den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Innovation und Wissen. Ich kann in Unternehmen innovative Prozesse haben, wo in der Regel erst das Produkt und nicht der Prozess selber als Innovation gefasst wird. Das ist hochinteressant und man muss über den Innovationsbegriff sehr genau nachdenken. Also Innovation ist immer noch sozusagen, der Umgang mit Innovation ist zumindest aus unternehmerischer Sicht oder aus der Arbeitssicht, aber oft auch in der Forschung, immer noch am Produkt orientiert. Wir haben ein neues Produkt und das ist innovativ, denn es ist neu. Ja? Oder wir haben ein neues Arbeitsverfahren oder sonst was. Der Prozess selber wird nicht geschildert. Ich würde das jetzt auch nicht, dass natürlich immer jedes Produkt sozusagen embedded Wissen ist. Ja. Aber da kommen wir nicht mit weiter jetzt, ja. Ich gehe ja ganz anders vor und sage, wenn wir in Organisationen den Umgang mit Wissenstransfer, mit Wissensselektion, mit Wissensverteilung und so weiter und so fort beobachten, dann müssen wir darüber nachdenken, was Wissen in dem Falle für uns bedeutet. Und da ist mir der wissenssoziologische Zugriff sinnvoller, ja. Okay, und die erste Geschichte, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich Sie verstanden habe. Ihre erste Frage, da ging es um den Wandel der Kommunikation. Und meine Bemerkung war ja lediglich die, dass in einem sehr traditionellen, also wirklich zu den Anfängen zurück, Taylor, Weber etc., für die war Kommunikation kein Thema. Kommunikation ist in der Organisationsforschung sehr, sehr spät erst entdeckt worden. Genau wie Unternehmenskultur in den 60er Jahren. Und mit der Human Relations Bewegung ist zwar irgendwann, sind Beziehungen sozusagen und andere Wertigkeiten des Subjektes gewissermaßen entdeckt worden. Ja? Also nicht die in Absehung der Person, wie Weber es noch gesagt hat. Ja? Nicht die durchrationalisierte Verfahrensweise, wie Taylor sie hervorgerufen hat, sondern natürlich ist da der Mensch entdeckt worden, das Subjekt in Arbeitsprozessen, aber immer noch nicht die Kommunikation. Man hatte immer noch, und heute haben wir in vielen Arbeitsorganisationen, ich rede nur von Wirtschaftsorganisationen, ja, haben wir ja immer noch sozusagen, man redet schon von posttayloristischen Unternehmen, aber da ist noch in der Latenz sehr viel Taylorismus vorhanden. Und in vielen, vielen, und glauben Sie es mir, ich bin in vielen Organisationen gewesen und habe Vorträge gehalten dazu und auch Projekte durchgeführt, auch beraterische. Und sie kriegen in jedem Vorstand sofort einen Auftrag für eine neue technische Infrastruktur. Das ist sozusagen die Vorstellung von Innovation und Wettbewerbsstärke. Aber wenn Sie mit den Geschäftsleitungen darüber reden, dass diese Infrastruktur, die technische, toll ist, dass sie aber von Menschen in einem Handlungsrahmen bedient werden muss und dann erst sinnvoll ist und effektiv sein kann, und zwar für beide Seiten, wird es oft nicht verstanden. Und das Einzige, was ich sagen wollte, im ursprünglichen sozusagen von der Organisation, von der Idee der Organisation aus forscherischer Sicht, aus soziologischer Sicht, auch BWL, war Kommunikation kein Thema. Und da war sozusagen die Vorstellung, wenn die Organisation funktioniert, wenn die Arbeitsprozesse funktionieren, dann stört Kommunikation. Kommunikation ist ein Zeichen für Störung. Dann irgendwann wurde Kommunikation entdeckt im Sinne einer Unternehmenskommunikation, im Sinne von Information weitergeben. Mitarbeiterzeitschriften etc., Newsletter und so weiter und so fort oder das, was ich eben geschildert habe. Und erst im Zuge der von mir eingangs geschilderten Überlegungen zur Informations- und Businessgesellschaft durch Technologisierung, Mediatisierung, also Medientechnologien und durch Globalisierung und dann wirklich wirtschaftlich andere sozusagen Herausforderungen hat Kommunikation einen völlig neuen Stellenwert genommen. Und ich habe die These, heute ist Kommunikation gleich Arbeit. Und damit müssen wir neu denken, Arbeit neu beschreiben, Arbeitsprozesse neu beschreiben, Arbeitsinhalte beschreiben und neu beschreiben und Arbeitsbeziehungen neu beschreiben. Und zwar in dieser Kombi, dass diese Arbeit heute kommuniziert und mediatisiert ist. Und damit haben wir neue Forschungsfragen.
Ich muss Sie nur ein bisschen unter Druck setzen, weil wir die Zeit verstehen und Sie bitten, die Kunst der blockierten Frage zu geben.
Meine Frage ist, sprechen Sie eigentlich vom mittelständischen IT-Unternehmen oder geht es um Großkonzerne wie Siemens oder um kleine Unternehmen, die eine Handwerk?
Also die Untersuchungen, die ich selber gemacht habe, waren in kommunikationsintensiven Unternehmen mit ca. 500 Mitarbeitern. In kleineren Unternehmen läuft es noch anders ab. Also in KMU, gerade wenn die so bis was weiß ich, 150, 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehen, da muss man, also die Soziologie ist ja sehr kontextorientiert. Und da muss man dann auch anders fragen, beziehungsweise auch vielleicht also das Gleiche beobachten und kommt eventuell zu anderen Ergebnissen. Mir geht es um kommunikationsintensive, aber nicht nur IT-Unternehmen. Ja? Kommunikationsintensive Unternehmen bei einer Größenordnung, wo die Projektifizierung auch häufiger raumübergreifend ist, zeitübergreifend ist und also der internationale Wettbewerb, die also stärker dann auch international verankert sind.
Ein Moment, hier vorne noch davor.
Ja, ich habe eine Anmerkung. Ich hoffe, dass bei Ihren Zahlen, so, wie viele E-Mails ungelesen sind, der Spam schon rausgefiltert wurde. Ansonsten sollten Sie die ungefähr um 30% mal nach oben korrigieren.
Ja.
Und dann habe ich noch eine Frage. Sehen Sie es nicht auch so, dass es eher so ist, dass die Leute die Technik eben nicht verstehen und deshalb nicht richtig nutzen, gerade in Bezug, dass zu viele E-Mails geschickt werden, dass zu viel kommuniziert wird? Also ich kann mich an meine Urgroßmutter erinnern, die mir mit ihrem besten Kleid vorm Fernseher gesessen hat, weil sie auch eine Art von Kommunikation ist, weil sie dachte, der Mann, der kann sie ja dann nicht in ihrem Nachthemd sehen, ja? Und genauso muss eben auch die E-Mail erstmal verstanden werden. Ich kann auch meinen Projektbericht nehmen, kann auf den Computer legen und überall ins Postfach verteilen. Damit habe ich ja das Gleiche erreicht.
Wissen Sie,
die Leute verstehen, dass Postfächer eben anders funktionieren als E-Mails, wobei sie es eigentlich gar nicht tun.
Sorry, wenn Sie mir die Frage vor 10 Jahren gestellt hätten, hätte ich da jetzt drauf geantwortet. Aber wir sind heute weiter und die Durchschnittsalter in den Organisationen liegt zwischen, also sagen wir mal, da haben wir einen Range von 45 bis 50, sagen wir mal. Und im mittleren Management vielleicht, die nicht ausschließlich auf der operativen Ebene, zwischen 30 und 45. Und die sind alle mit Medien aufgewachsen, viel mehr als ich. Für die ist E-Mail ein Standard-Kommunikationsmittel. Also ich glaube, Ihr Kommentar zu sagen, die wissen nicht mit E-Mails umzugehen, ich glaube, das ist heute nicht mehr, also das kann man heute nicht mehr argumentieren.
Aber erklären Sie mir dann, wieso es, wie mein Kollege gerade gesagt hat, in IT-Abteilungen, die es eben kennen oder die es hoffentlich wissen, wie es funktioniert, besser, wie Sie ja selbst gesagt haben, als woanders.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Stopp. Die ersten Ergebnisse, die ich gebracht habe, wo ich rein die Dysfunktionen aufgeschrieben habe, die bezogen sich rein auf E-Mails. Da habe ich aber noch nicht von der Olikowski-Untersuchung am MRT gesprochen. Da ging es um ganz andere Tools, irgendwas ganz Spezielles. Und das war ein Tool, irgendwie eine Software, wo zwei unterschiedliche Abteilungen haben die zur Verfügung gestellt bekommen. Und die IT-Abteilung, die technikaffin war, damit umging, die ist damit umgegangen, ja, mit diesem neuen Medium. Und hat es genutzt und das wurde sozusagen auch der Leistungsbemessung positiv zugeordnet, wohingegen diese andere Abteilung, ich weiß nicht mehr welche es war, diese Tools überhaupt nicht sozusagen für sich in Anspruch genommen haben. Das heißt, ich versuche sie mal ein bisschen zu übersetzen. In der Techniksoziologie reden wir ja von Pionieren oder wir sagen ja, okay, wir haben starke Umnutzungsprozesse, weil eben die Leute, es gibt immer so ein paar Pioniere, die eben technikaffiner sind und so weiter und so fort und die nutzen die Sachen und sehr, sehr viel später kommt erst die breite Bevölkerung. Das heißt, bei neuester Medientechnologie, finde ich, kann man berechtigt die Frage stellen, die Sie hatten. Und da müssen wir auch genau hingucken. Also das ist sehr berechtigt, Ihr Argument, dann zu sagen, okay, wo können wir eben, deswegen sage ich ja, alte Nutzungsgeschichten werden übertragen auf neue Infrastrukturen. Aber ich denke, die E-Mail ist ein alter Hut mittlerweile. Nein, es ist so, ich weiß nicht, ob Sie Wirtschaftsunternehmen kennen. Es ist so, dass die Leute 200 bis 400 E-Mails am Tag auf ihrem Rechner haben. Und da sind Manager ab mittlerem Management, die sitzen ab abends 6 da und arbeiten ihre E-Mails ab. Machen Sie mal 400. Es ist ein Hammer, das ist Realitätsbeschreibung, die ich gerade mache.
Ja, aber liegt es jetzt daran, dass die Leute nicht verstehen, dass E-Mail halt anders genauso funktioniert wie Post und dass ich eben nicht eben eine Kopie in sein Postfach legen kann, wie es früher halt vom Fotokopierer hätte machen müssen? Oder liegt es daran, dass einfach jeder alles wissen will und da Bescheid wissen will? Oder meint, jeder müsste Bescheid wissen?
Ich denke, das habe ich eben beschrieben. Das heißt, dass mit der Mediatisierung neue Strategien von Macht, von Anerkennung, von Kontrolle, von Impression Management und so weiter und so fort stattfinden. Wir haben eine Veränderung der Arbeitsprozesse, die nicht mehr face-to-face ablaufen, wo Arbeitsprozesse selber und Personen nicht mehr beobachtet sind. Und deswegen gibt es eine immense Herausforderung, sozusagen den eigenen Leistungsnachweis jetzt anders zu machen. Das läuft über Medien. Das ist der eine Punkt. Das heißt, viele gehen hin und setzen alles in CCs. Der zweite Punkt ist, dass in den meisten Unternehmen nach wie vor Verteiler nicht moderiert werden. Das heißt, wer einmal im Verteiler war, bleibt im Verteiler, weil die Dinger sind teilweise uralt, die werden nicht moderiert, die werden nicht gesäubert, bereinigt. Das heißt, man bekommt dann unter Umständen auch noch aus Verteilern, wo man selber gar nicht mehr im sozusagen aktiv in diesem Arbeitszusammenhang ist, immer noch alle Infos. Etc., etc. Es gibt eine ganze Menge an sozusagen organisationssoziologisch beschreibbaren Zusammenhängen, warum dieses Medium falsch genutzt wird. Und das ist genau meine Botschaft, zu sagen, wir müssen erkennen, dass jetzt alte Kommunikationsprozesse mit neuen Medien auf eine nicht sinnvolle Art und Weise genutzt werden.
Ganz kurz und pointiert, vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht, kann man ja sagen, dass dort Werkzeuge eingesetzt worden sind vom Management, vielleicht weil sie viel zu tun haben, vom Namen her, das kennt man, hat man ja gerne mit Passwords im Rechner, die man nicht verstanden hat und man damit Effekte hervorgerufen hat, die man nicht kannte, die noch nicht erforscht sind, das ist ja das Interessante aus soziologischer Sicht, wenn ich das tatsächlich verstanden habe. Und mit diesen Neuerungen müssen wir uns jetzt auseinandersetzen und müssen versuchen, zum einen dem Management, aber in letzter Konsequenz auch dem Anwender, Werkzeuge an die Hand zu geben, zu evaluieren, wie man es einsetzt, wann man es einsetzt und ob man es einsetzen sollte. Ich glaube, das ist so die Quintessenz, die ich da jetzt mit rausnehme. Und das hat mit der Technik an sich erstmal gar nichts.
Sollen wir das als Schlusswort lassen? Ja.